sie nicht fertig geschrieben. Ich wollte einfach meine Zeit mit Gott haben und ich musste aufs Klo ganz früh. Und dann dachte ich, ich stehe auch sonntags wirklich früh auf, weil die Vorbereitung auf den Gottesdienst ist gut. Und weißt du, wenn nicht nur ich das mache, sondern ihr auch, wisst ihr, was dann abgeht? Wisst ihr, was dann geistlich greifbar ist, wenn wir nicht aus dem Bett in den Gottesdienst purzeln? Das ist eine coole Sache. Ich möchte gerne beten und dann mit euch voller Freude weitergehen im Buch der Offenbarung. Teil 7, der letzte Zeuge. Und es ist spannend und sehr, sehr schön heute. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, für die Bibel. Ich danke dir für die Menschen, die hierher gekommen sind und für die, ja, die zu Hause sich eingeschaltet haben oder ja, von wo auch immer sich eingeschaltet haben. Und Herr, du siehst, wir alle haben einen Grund, warum wir heute am Gottesdienst teilnehmen. Und ich bete, dass jeder von uns etwas empfängt aus deiner Hand. Herr, ich fühle mich buchstäblich wie der kleine Junge bei der Speisung der 5000 mit dem Lunchpaket von seiner Mama. Und das mache ich jetzt auf, aber ich erwarte von dir und ich vertraue dir und ich weiß, du wirst jeden sättigen, der von dir mit offenen Händen jetzt empfängt. Und ich möchte euch einladen zu Hause und hier, dass ihr wirklich mal so diese Gebetshaltung, diese geöffneten Handflächen nach oben einfach kurz einnehmt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jede Hand füllst, jedes Herz füllst. Ich bete, dass du die Fragen eines jeden beantwortest, dass du jeder Not begegnest. Sei sie innerlich oder äußerlich ganz pragmatisch. Wir brauchen dich, Gott. Wir wollen dich, so wie wir das gesungen haben, wie Melli das ja betont hat. Das ist die Wahrheit. Wir können nicht, und ich für meinen Teil sage, und du kannst das mit einem Arm gleich unterstreichen, ich will auch gar nicht ohne dich. Und so laden wir dich ein, dass du dein kostbares Wort heute besonders lebendig machst. Und austeilst jedem von uns hier und zu Hause. Ehre sei dir, kostbarer Jesus. Amen. Und jetzt lass uns noch einen Moment still sein, einfach vor ihm. Lass die Hände so lassen, einen kleinen Moment einfach vor Gott still sein. Amen. Ja, wenn du deine Bibel greifbar hast, schlag doch das Buch der Offenbarung auf. Ganz leicht zu finden, ganz hinten in der Bibel. Das letzte der 66 Bücher. Und ihr wisst ja, ich habe das durch ja eine Idee von Gott irgendwie mal 66 Zeugen genannt. Jedes Buch, eine Stimme, die uns erzählt, wie Gott ist, die uns aber auch einen Spiegel vorhält, jedes Buch der Bibel, wie wir sind, wie Menschen sind. Und wie man Gott mit guten Entscheidungen Platz im Leben geben kann. Der Bernd hat das ja als Eindruck weitergegeben und mir schwebt auch den ganzen Morgen schon und vorher schon, ich lese das kurz vor, es ist nicht aus der Offenbarung, Römer 10, Toni und Cornelia, die uns das Glaubensseminar gebracht haben, die hatten den Vers auch irgendwann drin. Die Bibel sagt in Römer 10, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich habe das gemacht irgendwann im Juni 1988, nachdem Auseinandersetzung mit der Bibel und Menschen, die plötzlich fromm geworden waren in meinem Umfeld, mich dazu gebracht haben, die Bibel zu lesen und Bücher zu lesen. Und irgendwann ist es ganz tief in mein Herz gefallen, wer Jesus ist, was Jesus für mich getan hat. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe mit meinem Mund Jesus als Herrn bekannt. Und in meinem Herzen habe ich es geglaubt. Bei mir war das in Karlsruhe in einem Gottesdienst. Wir sind ja damals 200 Kilometer jeden Sonntag in den Gottesdienst gefahren und wieder nach Hause. Und die Zeit verging wie im Flug, wie unser Abend gestern. Es war 10:30, kaum, dass wir irgendwie angefangen hatten. Und da bin ich voller Freude nach vorne. Und Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Glauben und sagen. Das ist immer wieder das Paar in der Bibel, was wir finden. Und das, was wir heute anschauen, Offenbarung 4 und 5, da geht's ja um den Himmel. Und ob wir zwei uns da wiedersehen, das entscheidest du in diesem Leben und ich in diesem Leben oder wir haben es schon entschieden und werden hoffentlich nie wieder diese Entscheidung revidieren. Dass Gott so eine Sehnsucht hat, über den Himmel zu reden, auf die Idee kann man durchaus kommen, wenn man die Bibel liest. Weil das Buch der Offenbarung ist nicht das erste biblische Buch, wo wir eingeladen werden, einen Blick in den Himmel zu werfen. Wir haben uns ja die ersten drei Kapitel angeschaut in den letzten Teilen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du die nicht gehört hast oder vergessen hast, was ich gepredigt habe. Ganz ehrlich, ich weiß es selber nicht mehr alles. Ich müsste auch nachlesen, was ich alles aufgeschrieben habe. Aber wir haben heute dieses Paket, wir haben heute diesen Einblick. Und ich glaube, das wird uns segnen, ganz sicher. Jesus hat ja am Anfang gesagt, oder der Engel hat es gesagt, gesegnet ist, wer das liest, diese Worte der Weissagung. Das heißt, es kann einfach nur gut werden. Amen? Amen. Ja, wir haben uns die Einleitung angeschaut im ersten Kapitel, haben dann diese sieben Briefe studiert in Kapitel 2 und 3. Und dann ist es ja so, dass ab Kapitel 4 erstmal die Gemeinde nicht mehr auftaucht. Das ist ja für die, die sagen, die Entrückung findet vor der Trübsalzeit statt, eines der Indizien, um ihre Theorie zu unterstützen. Nach Kapitel 4 und 5 beschreibt die Offenbarung die absolute Horrorzeit, die unser Planet jemals sehen und erleben wird. Und egal, was wir an Schlimmem kennen, also wir kennen es ja nicht wirklich, also halte ich für unwahrscheinlich, Menschen aus anderen Ländern, auch Christen aus anderen Ländern können uns Dinge erzählen, die absoluter Horror sind. Aber die schlimmste Phase der Menschheitsgeschichte, die kommt erst noch. Und die Bibel beschreibt sie relativ genau. Johannes beschreibt sie natürlich mit den Metaphern und Bildern seiner Zeit, die er kannte. Der kannte keine Atomwaffen und biologische Waffen oder was auch immer das alles sein wird, was wir dann später studieren werden. Aber das, was wir heute studieren, du hörst es heute und mein Gebet ist, dass du es auch irgendwann siehst. Gott spricht ja unter anderem auch durch Träume, das finden wir auch in der Bibel. Und einen Traum, der sich bei mir seit ein, zwei Jahren oder länger, ich weiß es nicht, immer und immer wieder wiederholt ist, dass ich in meinem Traum dabei bin, zu helfen, eine Hochzeit vorzubereiten. Nein, ich meine nicht diese Hochzeit, die wir freudigerweise nächstes Frühjahr feiern dürfen, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Ich meine, wer weiß am Ende. Tragen wir alle an dem Tag ein Brautkleid und nicht nur die eine Frau. Eine Hochzeit vorzubereiten und egal wie alt du bist, ob du Single bist oder bereits verheiratet, jemand hat dir einen Antrag gemacht. Jesus hat dir buchstäblich einen Heiratsantrag gemacht und es ist an dir, ob du ja oder ob du nein sagst. Es ist die Braut, die am Ende entscheidet, ob es dazu kommt oder nicht, dass du in Kapitel 19, wenn wir die Offenbarung dann weiter studieren, beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei sein wirst. Und auch die Männer sind dann Bräute. Ich weiß, kann mich da nicht hineinversetzen. Aber wir haben auch so viele männliche Metaphern und militärische Begriffe in der Bibel. Ich glaube, beide Geschlechter müssen sich mit dem jeweils Fremderen einfach arrangieren und mit Gottes Hilfe da hineinfinden. Wir wählen, es liegt in unserer Hand. Jesus ermutigt uns ja oder bringt den Jüngern bei, im Vaterunser ein Gebetsanliegen vorzubringen, was manchmal irritierend ist, je nachdem, wie die Bibelübersetzung ist. Die Susan hat das in ihrem Lied sehr schön aufgelöst. Meistens beten wir, ich glaube, das ist Luther, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und der Begriff Versuchung, den findest du im Neuen Testament auch an anderen Stellen, zum Beispiel Matthäus 26, wo Jesus zu den Jüngern sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Oder wir haben in Offenbarung 3 gelesen. Das geht an die Gemeinde in Philadelphia. Weil du das Wort, sagt Jesus zu dieser Gemeinde, vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Und manchmal denke ich, das ist jetzt ihre Strümper-Theologie, habe ich, glaube ich, in keinem Kommentar zumindest gesehen, dass das Gebet aus dem Vaterunser, vielleicht hat das auch mit dieser großen einen Versuchung zu tun. Weil die Entscheidungen, die du triffst, die entscheiden auch darüber, ob du bei der großen Trübsalzeit, wenn sie denn zu deiner Lebzeit stattfindet, dabei sein wirst oder nicht. Also das ist jetzt ganz viel Bibelauslegung dabei, weil das, was passiert am Anfang von Offenbarung 4, könnte das sein, was die Bibel die Entrückung nennt. Lass uns mal einfach den ersten Vers lesen. Offenbarung 4, Vers 1. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Die Offenbarung, die Johannes uns niedergeschrieben hat, die Gott Jesus gegeben hat, die zeigt uns Dinge, die waren, Dinge, die sind. Wir sind nicht bei Herr der Ringe, und Dinge, die sein werden. Das ist nicht Galadriels Spiegel, aber es klingt so ein bisschen so. Und wenn ihr euch fragt, die Bibel ist älter als Tolkien. Also just in case you're wondering. Was geschehen muss. Ich habe das mal, meinen ersten Punkt habe ich mal genannt, Löcher im Diesseits. Klingt auch so ein bisschen nach Science Fiction, aber wenn ich auf dieser Seite stehe, auf dieser Welt, mit meinen fünf Sinnen Dinge wahrnehme, und Johannes beschreibt ja dann, er war irgendwie im Himmel. Jetzt wissen wir nicht, war er mit seinem Körper auch dahin versetzt oder nur in seinem Geist? Und wie muss ich mir das vorstellen? War das eine Vision? War das eine Vision, die er mit geschlossenen Augen hatte? War das eine offene Vision? Keine Ahnung, ist auch nicht so dramatisch wichtig. Wichtig ist, dass Gott uns hier aufgeschrieben hat, dass wir uns damit beschäftigen. Gott möchte uns also Einblicke geben in die geistliche Welt. Hinter den Vorhang sozusagen. Gott sehnt sich danach, Dinge mit uns zu teilen, weil Gott teilt mit seinen Freunden gerne Dinge, die ihn bewegen. So ist das bei dir wahrscheinlich auch. Wenn du eine gute Freundin hast oder einen guten Freund, dann weiß er oder sie ein Stück mehr von deinem Herzen. Und wenn es dann auch noch jemand ist, der gut zuhören kann, dann fließt es leichter. Nicht nur jemand, der immer nur von sich erzählt und ihr trefft euch und dann kommt der Monolog, sondern wenn das so ein Dialog ist und ein echter Herzensaustausch, dann ist da ganz viel, wie es dir geht, wie es ihr geht oder ihm oder ihr. Und so ist es bei Gott auch. Er möchte sich mitteilen, aber nicht jeder hört Gott zu. Nicht jeder liest die Bibel. Nicht jeder findet das spannend, wobei es eigentlich nichts Spannenderes auf der Welt geben kann als das. Und er lädt uns ein in diese Einblicke, und er beschenkt uns damit. Der Himmel ist offen in Offenbarung 4 und 5. Es gibt noch mehr Einblicke in den Himmel. Und ohne, dass du vielleicht jemals eine Predigtreihe über die Offenbarung gehört hast oder selber verfasst hast, fallen dir als Bibelleser mit Sicherheit ähnliche Dinge ein wie die, die wir hier lesen. Wir lesen mal weiter und dann frage ich euch, ob euch was eingefallen ist. Vers 2. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Also da steigt in mir schon der erste Ärger auf über den Missbrauch des Regenbogens in unserer heutigen Zeit. That's the real one. Das ist der Regenbogen. Wir haben ihn. Er gehört uns. Das ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes, von seiner Heiligkeit, von seiner Reinheit und dem, wie er sich die Dinge gedacht hat. Er liebt auch die Regenbogenleute. Aber er sagt, hey, ich habe einen besseren Weg. Komm noch mal hier herauf und ich zeige ihn dir sozusagen. Genau. Und rings um den Thron waren 24 Thronen und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Wisst ihr sie noch? Mal so kurz sagen. Löwe, Stier, Mensch, Adler. Super. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel ringsherum. Und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Habt ihr das, konntet ihr das so ein bisschen in eure Gedankenwelt transportieren, diese Bilder? Sehr mystisch, sehr, so ein Tier sehen wir nicht im Zoo, ne, mit 6 Flügeln und überall Augen und Künstler haben versucht, es darzustellen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wenn das heute drankommt. Ich habe schon überlegt, ob ich den Daniel frage, ob wir so einen riesen, irgend so eine voll krasse, laute Musik und mal alles, was unsere süße Lichtanlage hergibt, mal so irgendwie, wisst ihr, um mal sowas zu machen, was uns total flasht. Und dann dachte ich, ach, das ist so billig, das ist so, ich kann nichts, habe auch keine Präsentation dabei. Ich versuche, und mein Gebet ist, dass der Heilige Geist in eure Herzen, in eure Vorstellungskraft Bilder malt, bei jedem vielleicht ein Stück anders, von dem, was Gott uns hier enthüllt, was Gott uns hier offenbart und zeigen möchte über den Himmel. Die geistliche Welt ist auf. Und es gibt ja Bücher von Leuten, Mein Himmelserlebnis oder so, und dann gibt es die verschiedensten Beschreibungen. Und bei der einen Frau, da gibt es immer nur Fisch und Obst zu essen. Bei dem anderen war das so und war das so. Und dann gibt es Übereinstimmungen. Und ich finde die spannend, allein schon von daher, da mal drüber nachzudenken, ewigkeitsorientiert zu denken. Wir blenden ja den Tod gerne aus. Wir ignorieren den Tod. Jemand sagte mal, in einem westlichen Land kannst du gar nicht für Totenauferweckung beten, weil sobald der Tod ist, steht der Bestatter schon an der Tür und holt ihn weg. Also es ist, bei uns ist das so, das ist gar nicht mit aufbauen und Abschied nehmen. Das ist also eher fremd unserer Kultur. Und in anderen Ländern läuft das ganz anders ab. Der Tod darf nicht sein. Man spricht nicht drüber, man bereitet sich nicht vor. Man scheut sich vielleicht sein Leben auf die Reihe zu kriegen, sei es im Natürlichen mit Testament oder was auch immer, sei es geistlich, weil das geht schon tief oder das kann auch Angst machen. Wie ist das? Wo werde ich sein nach meinem Tod? Wann werde ich sterben? Wie werde ich sterben? Wie wird das sein? Und die Bibel gibt uns hier ganz viel Hoffnung und Gott lädt uns hier ein. Auch im Lobpreis hat Melli gebetet oder gesagt, Jesus ist der Weg genau dahin. Wenn du da sein möchtest, ist Jesus dein Weg an diesen Ort, vor diesen Gott, den die Bibel uns beschreibt. Und was ist euch denn eingefallen bei Kapitel 4? Was aus der Bibel liefert uns ähnliche Bilder? Wer beschreibt ähnliche Bilder? Könnt ihr einfach mal reinrufen oder in den Chat schreiben. Der Bernd guckt schnell in den Chat.
Jesaja.
Jesaja, ganz genau. Wer noch? Wer hat noch was davon geschrieben? Hesekiel. Mal gucken, kurze Pause. Oh Gott, zu spät. Okay, eins setzen. Daniel. Jesaja beschreibt das im 6. Kapitel. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Und mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, angesehen. Wie hat Johannes reagiert in Kapitel 1, als er Jesus sieht, seinen alten Kumpel? Er fällt um wie tot. Er war völlig schockiert. Und das ist das, was uns die Bibel immer berichtet, wenn Leute Gott in dieser Weise begegnen, so eine Offenbarung bekommen. Hesekiel beschreibt das auch, zum Beispiel in Kapitel 1, es geschah im 30. Jahr, am 5. Tag des 4. Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffnete sich der Himmel und ich sah Gesichte Gottes. Vers 13, dies war die Gestalt der lebendigen Wesen, ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln, und die Feuerkohle fuhr zwischen den lebendigen Wesen hin und her, und das Feuer hatte einen strahlenden Glanz, und von dem Feuer gingen Blitze aus. Blitze, Donner, Rauch, das alles wiederholt sich. Ja, und dann Vers 18, ihre Felgen waren, diese Räder, die es dann noch da gab, waren hoch und furchtgebieten, und ihre Felgen waren voller Augen ringsum bei allen vier. Ihr Männer, kommt ihr wieder zurück, wir sind nicht bei Autos, Felgen, also das waren diese Raddinger, das waren diese mystischen Felgen, sind schöner als die von deinem BMW oder was auch immer du hast. Ja, und dann natürlich Daniel, der diese großen Visionen hatte über den Verlauf der Weltgeschichte und dann am Ende über das Reich Gottes. Das steht in Daniel 7, Vers 9. Da sagte, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und dann ist mir noch jemand eingefallen aus dem Neuen Testament. Oder zwei. Fällt euch noch jemand ein? Ich gebe mal hier dem Blog die Chance. Wer hat noch den Himmel offen gesehen und einen Einblick bekommen hinter den Vorhang in die geistliche Welt? Stephanus? Ja, und? Habt ihr noch was anderes? Paulus, der so ein bisschen geheimnisvoll schreibt. Ich kannte da mal jemand, der war im dritten Himmel und so. Genau. Stephanus, Apostelgeschichte 7. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Ist das nicht eine perverse Reaktion auf jemand, der einen Einblick in den Himmel bekommt eigentlich? Ich würde vielleicht, gut, das ist eine Situation, die waren am Umbringen, das war jetzt relativ eskalierend und emotional, aber eigentlich willst du doch fragen, was siehst du noch, bevor der stirbt? Also, seid ihr nicht neugierig? Ich bin total neugierig, ich will das wissen. Wie sieht das aus im Himmel und wie wird das sein? Und ich habe euch ja am Anfang der Reihe gesagt, mein Lieblingsvers, so bisher aus der Offenbarung, ist 1,12. Wo ja Johannes hört und er merkt, da ist Gott und dann steht da und ich wandte mich um den zu sehen, der mit mir redete. Da kriege ich jetzt mal Gänsehaut, kriege jetzt gerade Gänsehaut. Und wenn ich mir vorstelle, der Tag kommt, ich muss die Tasse abstellen, der Tag kommt, sei es, dass ich sterbe oder dass ich entrückt werde, da geht die Tür auf. Und dann vielleicht drehe ich mich um, vielleicht ist er vor mir und ich sehe ihn und du siehst ihn. Ich meine, oh, hallo, seid ihr lebendig? Das sind deutsche Reaktionen, ich weiß, ich bin ja auch so, wenn ich da sitze. Aber das macht was mit mir, da freue ich mich und ich habe euch ja schon mal erzählt, wo ich Schiss hatte beim Flugzeug mit Turbulenzen. Aber wenn sie nicht ganz so stark waren, in anderen Gelegenheiten, habe ich dann schon gedacht, jetzt sterben wäre schon geil irgendwie. Also jetzt einfach Klappe zu, Jesus sehen. tut mir leid. Weil, so schnell und dann mit Bernd zusammen, ist sowieso cool. Dann müssen wir nicht immer, er betet, dass er länger lebt oder umgekehrt, wenn man nicht egoistisch ist, dann bete ich das, weißt du so, wer überlebt wen? Das, habt ihr schon mal darüber gesprochen als Ehepaar? Ja, das sind Fragen, die, da kann man sich durchaus mal mit auseinandersetzen. Ja. Okay, mein zweiter Punkt heißt, die Tür geht auf. Nach diesem schaute ich, das war der erste Vers, siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und manche der Bibelausleger, ich habe ja euch das Buch von Werner Kniesel ans Herz gelegt, das gefällt mir super gut eigentlich auf Deutsch, so das, was ich kenne, das Beste. Es gibt bestimmt vieles, was ich gar nicht kenne. Und er sagt, das ist ein weiteres Indiz dafür, dass das der Moment ist, wo die Entrückung der Gemeinde stattfindet. Weil, was wir beschrieben bekommen haben, ab Vers 4, das sind ja Menschen, Johannes nennt sie Älteste, also Leute, die irgendwie Verantwortungsträger waren und sind. Und was haben die an? Die haben weiße Kleider an. Und dieses Bild mit den leinenen Kleidern, weißen Kleidern und mit den Kronen, das ist immer ein Bild für erlöste Menschen. Und dann in einem der Briefe, ich habe es jetzt nicht nachgelesen, ihr könnt das ja schnell nachlesen, Kapitel 2 oder 3, da sagt Jesus ja auch, wer überwindet, dem gebe ich, sich in reine Leinwand zu kleiden. Also diese Kleider der Erlösten anzuziehen und ein Symbol deiner Reinigung, so wie bei der Braut, das ist das Symbol der Reinheit, das weiße Kleid. Und genau, Engel haben das nicht an, das passt nicht zur Beschreibung von Engeln. Die Entrückung, was ist das? Ich habe mich ja bekehrt mit kurz vor meinem 15. Geburtstag und ich bin jetzt, ihr werdet es kaum glauben, eigentlich ein introvertierter Mensch, habe jetzt nicht so riesig meine Klappe aufgerissen, aber die Leute in der Schule haben schon mitgekriegt, dass ich jetzt fromm war. Und dann habe ich natürlich auch Gespräche und ich habe dann einen Schülerbibelkreis gegründet, da haben wir uns einmal die Woche getroffen und es war schon, war eine schöne Zeit auch. Dann als Jungbekehrter da Zeugnis geben zu können. Und dann hatten wir Rallye-Unterricht und unser Pfarrer, weiß ich nicht, was der erzählt hat, wahrscheinlich irgendwas, also war relativ langweilig. Und dann kam jemand aus der anderen Klasse und hat gesagt, ich soll mal in die Klasse von der Frau Dr. Eimer kommen, die hieß so. Und die hatten parallel zu uns Rallye-Unterricht auch evangelische Religion. Und ich sollte denen mal was über die Entrückung erzählen. Ich wusste das ja morgens nicht, dass ich das sollte an dem Tag. Das war ja extrem spontan. Ich saß in meiner Klasse und dann haben die mich da geholt. Aber ich hatte meine kleine rote Bibel dabei, klar. Und dann habe ich die mitgenommen und ich wusste ungefähr, wo es steht. Und dann habe ich denen die Bibelstellen vorgelesen, die ich euch jetzt vorlese und die ich meinem Vater vorgelesen habe am 18. Dezember um 11:45, kurz bevor er gestorben ist. Und ja, lass es uns lesen. 1. Thessalonicher 4, wenn du mit aufschlagen möchtest. Und das andere ist 1. Korinther 15. Für alle, die elektronische Bibeln haben, die sind jetzt total im Vorteil. Wenn nicht, entspann dich und hör einfach zu. 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 und 17. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also erst kommt die erste Auferstehung. Selig ist, wer bei der ersten Auferstehung dabei ist. Es gibt eine zweite. Das ist die Auferstehung all der Menschen, die ohne Christus gestorben sind. Bei der willst du nicht dabei sein. Hier kommt die erste Auferstehung. First come, first serve, oder wie heißt das in England? Also die Toten dürfen zuerst. Und dann wir, die auf der Erde sind, wir werden verwandelt. Wir bekommen einen neuen, unverweslichen Leib, so wie es die Bibel gleich in dem nächsten Text sagt. Und einen neuen Körper. 1. Korinther 15, 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, das heißt sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Übrigens, die Frage, manchmal fragen uns Leute sowas, darf ich mich als Christ verbrennen lassen? Vertrau mir,
Gott kann aus dem größten Puzzle wieder was zusammenstellen. Der hat kein Problem mit Naturgesetzen oder mit Asche. Du kriegst einen neuen Leib, du wirst eh verwandelt. Du kriegst einen himmlischen Leib, so wie Jesus auch. Und auch all die schon 1000 Jahre tot sind, ich meine, was hast du denn da noch für eine Substanz? Ist ja auch nicht so dramatisch. Für Gott ist es kein Problem. Gott hat die Naturgesetze gemacht und er kann sich jederzeit über sie hinwegsetzen. Er ist die Gewalt, er ist allmächtig. Und unsere kleinen Birnen, die so ein paar Krümel von dem verstanden haben, was er gemacht hat, wir bilden uns immer ein, wir würden es raffen. Und es ist eigentlich so lächerlich, wie wenn eine Ameise kommt und sagt, brauchst nicht Google fragen, komm zu mir. Also so, das ist vielleicht so ein Stück weit eine Relation, ich weiß nicht. Wir sind eigentlich albern und absurd, wenn wir denken, wir wüssten, dass wir wüssten. Und Gott hat die Antwort. Und manchmal ist seine Antwort total verrückt und mystisch und crazy und schwer zu verstehen. Und er sagt, komm mal her, komm Baby, komm, ich zeig's dir. Du musst nur mit mir reden. Das ist so, wie wenn er zu Johannes sagt, komm, die Tür ist auf, komm. Er musste sich entscheiden. Johannes hätte auch sagen können, wer weiß, was mir da wieder für ein Viech begegnet. Nein, danke, kannst du dir einen anderen suchen? So irgendwie, ja, keine Ahnung. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, 1. Korinther 15. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Römer 10. Wir glauben als Christen, dass Christus auferstanden ist und dass wir auferstehen werden. Gibt es irgend so ein cooles Lobpreislied? Ah, da gibt's viele über die Auferstehung. Also das ist immer, da kriege ich auch immer Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, ja, der Tod wird überwunden und ich werde auferstehen und komme auf diese Weise zu ihm. Johannes beschreibt dann eine Menge himmlische Wesen. Und die findest du auch weiter vorne in der Bibel. Die Cherubim, das waren die Kerle, die hat Gott vor den Eingang des Paradieses gestellt. Erinnerst du dich? Das sind auch die, die auf dem Söhnedeckel in der Stiftshütte auf der Bundeslade sind. Dankeschön. Genau. Und so begegnet uns das immer wieder. Der Mensch, der das am intensivsten studiert hat, ist John Paul Jackson. Ich habe die Unterlagen nicht gefunden, aber der hat alle Engelwesen durch die ganze Bibel hindurch, der hat da ein richtiges kleines Dictionary in einem seiner Kurse draus gemacht. Das ist ziemlich cool. Älteste, erlöste Menschen, Anführer, Hauptverantwortliche, Menschen, die ein bestimmtes Einflussgebiet von Gott hatten oder haben, die können oder stehen wahrscheinlich symbolisch für die gesamte Überwinderschar aus den Gemeinden heraus. Wir denken an Kapitel 2 und 3, an die Sendschreiben. Es sind die Menschen, die treu sind, die sich nicht mit der Welt vermischt haben, die die Lehre rein bewahrt haben. Das ist jetzt ein Zitat Werner Kniesel. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier um erlöste Menschen handelt, die entrückt wurden, ist, sie haben Kronen auf ihrem Haupt und weiße Kleider. Engel bekommen weder Kronen von Gott noch die weißen Kleider der Erlösten. Die Beschreibungen der alttestamentlichen Propheten ähneln dem, was Johannes schreibt, sehr, aber sie sehen keine solchen Personen im Himmel. Wenn wir jetzt wieder zurückspulen zu Hesekiel, Daniel und Jesaja, die haben diese Beschreibung nicht. Die haben Himmelswesen, Cherubim, Seraphim und sowas. Findest du da schon Engel? Aber du findest nicht diese in weißer Leinwand gekrönten Personen. Die findest du das erste Mal hier an dieser Stelle, wo Johannes in den Himmel eingelassen wird und das sehen kann. Was nach diesem geschehen muss, wie der Herr ihm sagt. Und wer ist? Ja, die Stimme einer Posaune gleich. Ist es der Engel oder ist es Jesus? Guck ganz schnell, Kapitel 1, Vers 10 und ruf die Antwort rein. Ich trinke einen Schluck Wasser. Du bist, wie ich in der Schule war. Du musst es nur laut sagen, wenn du es weißt. Jesus ist es, richtig. Genau, Katja. Uns geht's dir wie meinem Englischlehrer. Ich muss angeben an der Stelle, das fällt mir einfach ein. Mittelstufe. Und er hat uns die Arbeiten zurückgegeben. Ich weiß nicht, damals hat man, das macht man wahrscheinlich heute nicht mehr so mit, wer hat die beste Arbeit und so. Und ich hatte die beste Englischarbeit. Und dann sagt er, ich habe hier die beste Englischarbeit von der Klassenarbeit, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe nie was gesagt. Ich habe immer so still und grau in meiner Ecke und hatte Spaß am Unterricht. Und dann habe ich ja da, vielleicht sollte ich doch ab und zu was sagen. Und jetzt ruf es raus, Katja. Amen. Okay, wir gehen schon weiter. Ich möchte mit euch Kapitel 4 an der Stelle schon verlassen, weil ich gebe euch nur Appetithappen und es gibt ganz viel zum Nachstudieren. Wir könnten zum Beispiel jetzt studieren, das habt ihr vielleicht auch mal gehört im Konfirmandenunterricht oder im Rallyeunterricht früher, für was steht der Löwe, der Stier, der Adler und der Mensch? Wo finden wir die noch in der Bibel und warum hat man die vier Evangelien so und so sortiert? Könnt ihr alles selber nachstudieren. Das möchte ich jetzt nicht machen, aber wir wollen das 5. Kapitel noch miteinander anschauen. Da haben wir noch ein spannendes Ereignis. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Da werde ich schon begeistert. Du auch? Ein Buch? Okay. Ja. Egal. Okay. Innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Vielleicht sagst du, ja, so war mein Physikbuch auch in der Schule. Also Physik habe ich abgewählt, da habe ich voll gelust. Wobei ich das faszinierend finde, wenn man keine Noten kriegt und Leute Fragen stellen kann. Also das finde ich ist ein spannendes Thema. Also als der Raffi da noch seinen Physikkurs hat oder du, Hannes, dann habe ich schon manchmal, was macht denn ihr gerade? Erklär mir das mal und wie funktioniert denn das? Und das, also finde ich cool. Aber zum gute Noten schreiben, wir waren keine Freunde. Ein Buch mit 7 Siegeln. Okay. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte, das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Katja, wer ist der Löwe? Jesus. Amen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Also ich habe mich belehren lassen, eigentlich sollte man hier übersetzen ein Widder. Es war kein Babytier, sondern ein erwachsener männlicher, ein erwachsenes männliches Tier. Sonst machen auch die Hörner nicht wirklich Sinn. Also, aber auch das griechische Wort, was hier steht, sollte man wohl eher mit Widder übersetzen. Also das stand da wie geschlachtet, es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine, da sind sie, die Harfen. Harfe. Also es gibt ja traditionell überlieferte Dinge, die haben sich in unsere Köpfe gebohrt und wir denken immer, das steht in der Bibel und es steht überhaupt nicht drin. Egal, kein Beispiel, Zeit läuft. Aber Harfen gibt's. So. Habt ihr es aufgeschrieben? Gut. Jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind deine Gebete. Die Gebete der Heiligen, die kommen da oben an. Und die werden irgendwie verwaltet und gebracht vor Gott und die sind wichtig und der Himmel scheint darauf zu warten. Wie cool ist das denn? Lass uns dem Himmel was liefern zum Räuchern. Amen? Okay, danke für das Amen, Wolfgang. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Lass uns den Satz doch mal sagen, den Teil. Du hast uns für Gott erkauft. Mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Du bist König und Priester. Du bist auch ein Pastor. Du hast auch eine Kirche. Deine Familie, dein Umfeld, deine Arbeit, dein was auch immer, wo du Einfluss hast und geistlich Einfluss nehmen kannst, da hast du einen pastoralen Auftrag. Hast du das schon gewusst? Wir sind alle Priester, wir sind alle verantwortlich, wir sollen alle herrschen. So hier sonntags 100 Leute hinzustellen, ist schwierig, aber jeder hat, du predigst mit deinem Leben und mit deinen Worten. Du bist wichtig, du hast deinen Platz und keiner ist so wie du und keiner kann ersetzt werden. Du bist einmalig und Gott sehnt sich so danach, seine Ausstrahlung durch dich nach draußen zu schicken. Und wenn du jetzt denkst, oh, durch mich, tu Buße und sag, ja, danke Herr, auch durch mich, ich bin wichtig. Du brauchst mich und ich will mich gebrauchen lassen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Ganz einfach, viele. Ganz, 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 ganz viele. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, denn dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das war eine ziemlich dynamische Szene, die Johannes uns jetzt hier beschreibt. Mit viel Bewegung und mit diesem zentralen Ding, dieses komische Buch. Was ist das für ein Buch? Ich habe so gedacht beim Vorbereiten, dass das Lamm den Schlüssel zum Buch hat, könnte man auch in puncto Bibelauslegung so sagen. Wenn du die Bibel liest, habt sie immer mit Jesus im Sinn. Na, auch die alttestamentlichen Bücher immer auf Christus zentriert hin lesen und auch verstehen. Aber wir lernen, die Versiegelungspraxis im Alten Testament, die wir heute kaum kennen, war so. Man hat wichtige Dokumente und zum Beispiel Eigentumsverpfändungen mit 7 Siegeln verschlossen. Und die hatten ja keine Bücher, die lesen ja eh irgendwie, die Juden lesen ja verkehrt rum. Ne? Das ist schon mal ein hebräisches Buch, also es musste andersrum. Also die von hinten nach vorne in Anführungszeichen und die lesen nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Also es ist ja, es ist wie in England Autofahren, nur noch schlimmer. Ja, das ist einfach verkehrt. Hab ich in der Grundschule nicht so gelernt. Okay, aber die Buchrolle. Man hat also eine solche Verpfändung in Abschnitten dann dokumentiert, um was es ging, wer war es. Und dann hat man an verschiedenen Stellen Siegel angebracht. Und bis zu 7 Siegeln hat man eine solche Verpfändungsurkunde angebracht. Gleichzeitig hat man ein zweites Dokument angefertigt, einen offenen Brief, den sogenannten Kaufbrief. Also das eine Teil war versiegelt, das andere offen. Und sobald jemand wirtschaftlich in der Lage war, das verpfändete Land zum Beispiel wieder zurückzukaufen, wurde die versiegelte Rolle geöffnet. Darin stand dann genau, unter welchen Bedingungen kann das zurückerworben werden. Und berechtigt, das zu tun, war nur ein Blutsverwandter des Schuldners, des Verpfänders. Zwei Sachen aus der Bibel fallen dem kundigen Bibelleser sofort ein, wenn wir das lesen. Im Buch Ruth finden wir das. Da war die verwitwete Frau, die ja weggezogen war aus ihrer Heimat, wieder zurückkam und ihr Grundstück in Besitz zurückhaben wollte. Und sie brauchten dann den Löser, je nach Übersetzung, den Löser, den Erlöser, der zurückkaufen konnte. Und dann gibt's den Boas, der es dann gemacht hat. Aber es gab noch einen vor ihm Berechtigten, der irgendwie so ein Vorkaufsrecht noch davor hatte. Der hat keinen Bock, weil er hätte dann auch die Frau heiraten müssen und die fand er irgendwie nicht hübsch genug oder die Verantwortung war ihm zu groß, weiß ich nicht. Und dann wurde der Boas der Erlöser. Und er ist natürlich auch wieder ein Bild für unseren Jesus, der uns erkauft hat. Und vielleicht hast du das bei Jeremia mal wahrgenommen. Jeremia, der hat zu einem Zeitpunkt, wo er wusste, es gibt noch jahrzehntelang Gefangenschaft, ein Grundstück zurückgekauft mit einem Kaufbrief. Und er wusste, es ist eigentlich wirtschaftlicher Nonsens, weil er dieses Land, weil es besetzt war vom Feind, gar nicht zurücknehmen und nutzen konnte oder seine Verwandten, seine Familie. Johannes weint hier, weil es scheinbar keinen Erlöser gibt, niemanden gibt, der berechtigt ist, mit diesem Schriftstück so zu verfahren. Und Werner Knesel, das habe ich von ihm übernommen und das glaube ich seit dem Tag, dass ich es bei ihm gelesen habe. Er sagt, das Dokument, was wir hier haben, das Buch, um was es hier geht, ist die Besitzurkunde der Erde. Das ist so, wie wenn dein Vater sein Haus überschreibt, er geht zum Notar, du bekommst eine Urkunde, du bist im Grundbuch eingetragen, du bist von dem Tag an der Eigentümer. Und dann kommt irgend so ein betrügerischer Arsch vorbei, der dir sagt, ich habe hier auch noch was, ein ganz tolles Angebot, unterschreib mal eben hier. Und das, was da Gott mit dir, also dein Vater mit dir gemacht hat, das ist gar nicht so toll. Und du unterschreibst, und was hast du gemacht, du Depp? Du hast dein Haus dem Betrüger gegeben. Das ist eigentlich das, was beim Sündenfall passiert ist. Der Mensch war auf der Erde, er war berufen zu herrschen. Damals schon, erinnert ihr euch, ganz am Anfang, erstes Buch der Bibel. Dann kommt der Teufel und sagt, sollte Gott gesagt haben, der meint sich gut mit mir, vertraue mir, denn ich lange bei Dschungelbuch oder so. Ja, und unterschrieben, vorbei, Game over, Erde weg. Der Teufel ist, sagt Jesus, wer? Der Gott dieser Welt. Das meiste, was auf der Erde passiert, ist nicht der Wille Gottes, sondern der Wille des Teufels. Guck dir die Nachrichten an, meistens schlechte Dinge, Kriege, Seuchen, Kindesmissbrauch, ist nicht Wille Gottes, Wille des Teufels. Zerstören, umbringen, fertig machen, von Gott wegtreiben. Egal mit welcher Methode. Schick, elegant oder dreckig. Hauptsache weg von Gott. So, das ist das, was gelaufen ist. Und dann, durch die ganze Geschichte hindurch, durch die ganze Bibel, zieht sich dieser Faden, wo du weißt, Gott hat einen Plan, wie er das Ding wieder rumdrehen kann, und wie er seine Kinder wieder in dieses Besitzverhältnis einbringen kann, wie er sie erlösen kann, wie er bezahlen kann. Das ist wie wenn du Schulden hast, die du selbst mit unserem tollen Insolvenzrecht, was wir in Deutschland haben, was cool ist für eine zweite Chance, das hat manchen schon richtig rausgehauen aus einer verfahrenen Situation. Du würdest es nie, so alt wirst du nicht, zurückzahlen können. So eine Schuld haben wir alle. Niemand ist in der Lage, vor Gott gerecht dazustehen. Niemand konnte das wieder gut machen. Niemand konnte dieses Teil zurückkaufen. Nur einer, ein Unschuldiger, der Mensch wurde, ein Blutsverwandter von uns wurde, Mensch wurde, Fleisch und Blut wie wir, und sich dann geopfert hat. Jesus hat diesen Preis vor circa 2000 Jahren bezahlt. Und er hat wie Jeremia gewusst, so schnell kann ich nicht in Besitz nehmen. Ich kann ansatzweise in Besitz nehmen. Er nimmt in Besitz, wer sich ihm freiwillig gibt. Du und ich vielleicht, wenn wir Christen sind. Aber die ganze Erde in Besitz nehmen kann er erst dann, wenn der große Schlussstrich gezogen wird. Warum macht Gott das nicht? Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Weil Gott sich danach sehnt, dass nur möglichst viele nach Hause kommen und sagen, Jesus, ich erkenne dich an. Vergib mir meine Schuld, ich will nach Hause kommen. Und darum warten wir und warten wir und warten wir und warten wir und schlimme Dinge passieren. Und es ist Krieg, also Krieg in der geistlichen Welt. Und das Lamm steht da und hat das Dokument schon vor Augen da im Himmel. Aber der Tag, wenn er die Siegel bricht, ist auch der Tag der Abrechnung. Dann kommen die ganzen schlimmen Sachen. Nach den beiden Kapiteln fängt das ja an. Und dann kommt aber auch am Ende des Buches, unseres Buches der Offenbarung, der große Triumph, das Hochzeitsmahl, der Abschluss. Der Teufel kommt in den Feuersee, wo er hingehört. Und wir werden in Ewigkeit bei ihm sein. Keine Tränen, kein Schmerz, kein Leid, kein Fluch, kein Nichts. Gott und die Menschen, die ihn wollten, für immer zusammen. Das ist das Ende von dem Buch. Ein Happy End für die, die Ja gesagt haben zu dem Antrag von Jesus Christus. Das Traurige ist, es ist ein Zitat von Werner Kniesel und mit dem möchte ich schließen. Bei all der Herrlichkeit von Gottes großem Erlösungswerk für uns gibt es etwas sehr Trauriges auch zu bedenken. Es wird Menschen geben, die in Gottesdiensten saßen oder sie per Livestream schauten, die alles gewusst haben und die doch nicht dabei sein werden. Hier ist es nicht wie in der Schule. Wissen alleine hilft dir gar nichts. Dein Leben hingeben. Dich demütigen und Gott dich selbst ausliefern. Das ist es, was hilft. Wenn wir über die Entrückung reden, da gibt es ja auch verschiedene Theorien. Sind alle Christen dabei? Alle, die irgendwann mal ein Übergabegebet schnell auf der Straße gebetet haben? Werner Kniesel sagt nein. Und ich glaube auch, nein, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, die 5 Törichten, die 5 Klugen, die 5, die gewartet haben, die wach geblieben sind, seid wachsam. Das ist auch, zieht sich auch durch die Schrift. Und Öl hatten, die vorbereitet waren, die hat der Bräutigam mitgenommen. Das andere waren auch Jungfrauen, die waren qualifiziert. aber sie wurden nicht mitgenommen. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht mit Angst Ziele erreichen, aber ich habe zu viel Ehrfurcht davor, dass es genauso sein könnte. Und ich möchte gerne dabei sein und ich möchte gerne, dass du dabei bist. Und darum sage ich das an der Stelle. Jesus hat den Preis bezahlt. Das Lamm darf das Buch öffnen. Und die viel wichtigere Frage, die ich dir jetzt auch stelle, wie wir das immer am Ende von einem Gottesdienst tun, ist, hat das Lamm Gottes, der Widder Gottes, schon den Schlüssel zu deinem Herzen? Wir sind ja jeden Sonntag hier so ein bisschen wie, wir verkaufen Eintrittskarten für den Himmel, wer hätte denn gerne eine? Kostenlos. Kosten dich nichts und kosten dich alles. Für Jesus war es sehr, sehr teuer. Es war schwer, diesen Preis zu bezahlen. Hölle pur, Schmerz, Ablehnung, Folter, Spott, Hass, Gewalt, Brutalität, absolute Grausamkeit, unfassbare seelische Grausamkeit, Mobbing oder sowas, Erniedrigung. Und er hat das durchgemacht aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir. Und er sagt, ich mach's dir ganz, ganz einfach. Wenn du mir dein Ja gibst, dann ist alles sicher. Dann werden wir beide die Ewigkeit miteinander verbringen. Und dann ist es so, dass dieses Leben, so mühsam wie es manchmal ist, auch wunderschön ist, weil wir es mit ihm leben, in Vorfreude auf den Tag, an dem wir ihn heiraten werden. Paulus schreibt in einem der Briefe an die Korinther, ich weiß nicht in welchem, schreibt er, ich habe euch einem Manne verlobt wie eine keusche Jungfrau. Der Mann ist Christus, die keusche Jungfrau sind wir, du und ich. Wir sind verlobt. Alle, die Ja zu Jesus gesagt haben. Und der Tag der Hochzeit, er kommt. Wir können leider die Tage nicht zählen. Wir wissen nicht genau, wann es sein wird. Aber wir dürfen uns riesig darauf freuen. Und ich möchte euch einladen, mit mir zu stehen, ein Gebet der Hingabe an Jesus einfach zu beten. Und ihn einzuladen. Du kriegst keine Waschmaschine von mir geschickt. Du musst nichts unterschreiben. Du wirst auch kein Gemeindemitglied. Aber ich möchte dir so sehr ans Herz legen. Sag's doch einfach mal zu Gott und probier's aus. Selbst wenn du nur denkst, es könnte wahr sein. Und warte mal, was Gott in deinem Herzen tut die nächste Zeit. Okay, wer möchte, spricht mir folgendes Gebet nach. Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und das Lamm, das für mich geschlachtet wurde. Danke, dass du den schweren Weg gegangen bist, um meine Schuld zu tragen. Jesus, ich bringe dir heute meine Lebensschuld, jede Sünde, die mir bewusst ist oder unbewusst. Und ich bitte dich, vergib mir. Mach mich rein. Gib mir so ein weißes Kleid. Und lass mich dir angehören von heute an. Amen. Amen. Hey, wenn du das getan hast, die Silvina steht da und betet gerne noch mit dir und schenkt dir ein kleines Survival-Paket für Menschen, die mit Gott durchstarten. Und ich möchte dich ermutigen, das zu nutzen. Ist jemand da, der das bewusst zum ersten oder zum wiederholten Mal gebetet hat? Streck mal mutig deine Hand hoch, wenn das dich betrifft. Okay, wenn dich das betrifft und du hast dich jetzt nicht getraut, dann parkst du einfach nach dem Gottesdienst kurz neben die Silvina ein und sagst, was? Und sie betet gerne mit dir. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Gott segne euch und lest doch mal wieder in der Offenbarung.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.